Ich möchte beginnen mit einer Geschichte. Ein sehr alter und kranker Mann sagt zu seiner Frau: Du weißt, Maria, du bist in guten wie in schlechten Zeiten bei mir gewesen. Als ich meine Stellung verloren habe, da warst du da. Und dann, als ich in den Krieg ziehen musste, da bist du Rote Kreuzschwester geworden, einfach damit du mit mir einrücken konntest. Und dann, als ich verwundet wurde, da warst du an meiner Seite. Und dann kam die Inflation und wir hatten nichts mehr, aber du warst da. Und jetzt bin ich sterbenskrank und du bist noch immer bei mir. Weißt du was, Maria? Ich glaube, du bringst mir Unglück. Fies, oder? Aber das war eine treue Frau. Ich weiß nicht, ob er so treu war oder ob er das so geschätzt hat oder richtig gesehen hat. Was ist denn Treue eigentlich? Ich finde das englische Wort interessant. Im Englischen bedeutet Treue Faithfulness, also voller Glauben zu sein. Also Treue ist eine Eigenschaft von jemandem, der glaubwürdig ist, weil er voll Glauben ist. Wir lernen aus dem Galaterbrief Kapitel 5, dass Treue eine Frucht des Geistes ist. Das heißt, Treue, zumindest vollkommene Treue, dem Sinn, was Jesus uns vorgelebt hat, das ist eigentlich nur möglich durch ein Wirken Gottes in unserem Leben und in unserem Herzen. Und ich sage euch eine grundlegende Wahrheit: Ein Mensch wird immer seinem Gott ähnlich werden, was immer der Gott ist oder der Götze ist, den er anbetet. Du wirst dem ähnlich, den du anbetest. Sprich, den du zum Mittelpunkt deines Lebens machst, um den du dein Leben ausrichtest, dem du den höchsten Wert zuschreibst in deinem Leben, dem wirst du ähnlich werden. Wenn du für Geld lebst, dann wirst du so kalt und so hart werden wie ein Euro. Wenn du für die Lustbefriedigung lebst, dann wirst du ein Lustmolch werden. Wenn du für dich selbst lebst, für das Ego, dann wirst du ein selbstsüchtiger, egoistischer Mensch werden. Und das Coole ist, wenn du den wahren und den lebendigen Gott anbetest, den Gott, der sich uns in der Bibel offenbart, der Gott, der uns erschaffen hat, dann wirst du ihm ähnlich werden, seinen Charakter widerspiegeln. Und unser Gott ist ein treuer Gott. Und das ist wunderbar. Und so, wenn du dein Leben anschaust und du sagst, wenn du ehrlich bist zu dir selbst: Ah, ich weiß nicht, ob ich wirklich ein treuer, verlässlicher, vertrauenswürdiger Mensch bin, dann könnte die Ursache darin liegen, dass du den falschen Gott anbetest oder dass deine Beziehung mit Gott nicht so ist, wie sie sein sollte. Weil Gott macht einen Unterschied in unserem Leben. Ich möchte das illustrieren an einer Statistik, die ich unlängst gelesen habe. Ihr wisst, dass die Scheidungsrate in unserer Gesellschaft als Gesamtes, und das sind vor allem Menschen, die ohne Gott leben, Scheidungsrate ist ungefähr 50%. Jede zweite Ehe geht kaputt. Und wenn wir an Treue denken, ist oft Ehe eine der ersten Assoziationen. Jede zweite Ehe geht kaputt. Und wisst ihr was, unter den Namenschristen ist es ähnlich. Jede zweite Ehe. Weil reine Religiosität, rein äußerliches Religiössein, das macht überhaupt keinen Unterschied. Das bringt es überhaupt nicht. Aber dann habe ich gelesen, Ehepaare, die regelmäßig gemeinsam in die Gemeinde gehen, da ist die Scheidungsrate Nummer 1 zu 50. Wir sind alle nicht perfekt, Perfektion wird es nie geben in dieser Welt. Aber Ehepaare, die regelmäßig zusammen in die Gemeinde gehen, Scheidungsrate ist Nummer 1 zu 50. Ehepaare, die regelmäßig zusammen beten, die haben eine Scheidungsrate von 1 zu 1100. Und Christen, die sich als wiedergeboren durch den Heiligen Geist bezeichnen, die in der Gemeinde heiraten, nachdem sie eine Ehevorbereitung durchgemacht haben in der Gemeinde und die täglich miteinander beten, die haben eine Scheidungsrate von 1 zu 39.000. Das macht einen Unterschied. Menschen, die in persönlicher Beziehung mit Gott durch Jesus leben und diese Beziehung mit ihm pflegen und die auch ihre Ehebeziehung um Gott herum aufbauen. Menschen, die Gott nahe sind, die werden Gott ähnlich werden. Und das spiegelt sich wieder in ihrem Leben. Im 2. Korintherbrief heißt es, wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Gott verwandelt uns, wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben. In der Soziologie spricht man von dem signifikanten Anderen. Das heißt, Menschen, die uns wichtig sind in unserem Leben, die prägen uns. Ihr könnt es beobachten in eurem eigenen Leben oder bei anderen. Die Leute, mit denen du rumhängst, deine Clique sozusagen, die Leute, die dir wichtig sind, deine Eltern, es prägt dich. Überlegt mal, wie viel Verhaltensmuster ihr übernommen habt von euren Eltern oder von eurer Familie. Interessant ist das so bei 3-, 4-, 5-Jährigen, wenn du die eine Zeit lang beobachtest, dann lernst du was über die Eltern. So die Dinge, die sie sagen oder wie sie reagieren auf verschiedene Dinge. Ich finde das manchmal richtig lustig, wenn sie so Phrasen übernehmen, die die Mama oder der Papa sagen. Aber wenn wir über Treue reden, dann müssen wir wie immer bei Gott anfangen. Weil es existiert überhaupt nur so etwas wie Treue, weil wir einen treuen Gott haben. Das ist sein Charakter. Unser Gott ist treu. Und für mich ist das eine der wunderbarsten Eigenschaften Gottes. Das, was uns begeistert. Dass Gott treu ist. Was ist denn Treue? Wie würdet ihr Treue beschreiben? Ihr könnt ruhig laut euch beteiligen. Was ist Treue?
Beständig sein.
Beständig sein, ja? Zuverlässig? Was ist Treue? Woran denkt ihr, wenn ihr das Wort Treue hört?
Ein nie verlassen.
Ja, ein nie verlassen. Ich habe mal im Lexikon nachgeguckt, nach den Synonymen für das Wort Treue. Da lesen wir zuverlässig, echt, loyal, vertrauenswürdig, beständig, integer. Das heißt, jemand, der treu ist, das ist jemand, auf den du dich verlassen kannst, das ist jemand, der sich nicht ändert, der beständig ist. Und so ist unser Gott. Im Psalm 145 heißt es, der Herr ist gerecht in all seinen Wegen und treu in all seinen Werken. 5. Mose 7, Vers 9 und 10, da heißt es so, erkenne denn, dass der Herr, dein Gott, der Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Güte bis auf 1000 Generationen denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten und denen, die ihn hassen, ins Angesicht vergelt. Gott ist mit den Menschen im Alten Testament einen Bund eingegangen. Bund ist was wir heute gar nicht mehr so kennen. Die Indianer hatten sowas wie die Blutsbrüderschaft. Ne? Die sind Blutsbrüder geworden, haben sich irgendwo aufgeschnitten und dann das Blut wurde vermischt von diesen zwei Menschen. Und das war eine Hingabe auf Leben und Tod. Vielleicht die einzige Form des Bundes, die wir heute in unserer westlichen Gesellschaft haben, ist der Ehebund. Bund zwischen Mann und Frau. Und es ist interessant, dass die Bibel uns sagt, dass die Ehe die Liebesbeziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde illustriert. Aber ein Bund ist mehr als nur ein Vertrag. Ein Bund ist eine Hingabe. Ein Bund ist eine Hingabe fürs ganze Leben. Und so sagt Gott hier in dieser Stelle, dass er den Menschen, die Gottes Volk sein wollen und die ihn lieben und die sie ihm hingeben wollen, dass er denen den Bund und die Güte bis auf 1000 Generationen bewahrt. Und das ist sprichwörtlich. 1000 Generationen heißt für immer. Das heißt, Gott wird ihnen für immer treu sein. Gott wird ihnen für immer gnädig sein. Das hat er verheißen. Und dann auf der anderen Seite den Menschen, die seinen Bund ablehnen, denen wird er auch treu sein, und zwar wird er treu sein, sie zu richten und zu strafen. Im 2. Timotheus heißt es, wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Gott ist treu. Jeder kann sich persönlich die Frage stellen, wo will ich persönlich stehen, auf welcher Seite des Bundes. Dass Gott mir treu ist, seiner Gnade, oder dass er mir treu ist in seiner Gnade. Gott wird treu sein, so oder so. 1. Korinther 1, Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Gott ist treu. Und Gottes Treue ist die Grundlage für unsere Treue, für unseren Glauben. Weil er faithful ist, weil er treu ist, können wir voller Glauben sein, full of faith. Das ist die Grundlage. Wenn wir Glauben hätten, aber keinen vertrauenswürdigen Gott, keinen treuen Gott, dann wäre unser Glaube eigentlich ziemlich sinnlos, oder? Weil ein Glaube ist immer nur so gut wie das Objekt des Glaubens. Glaube hat nur Wert, wenn die Person, der ich vertraue, wirklich vertrauenswürdig ist oder treu ist. Zum Beispiel, um das zu illustrieren, denkt an eine Brücke. Du kannst große Zuversicht haben und großen Glauben, dass diese Brücke dich tragen wird, aber wenn diese Holzbalken der Brücke morsch sind und du mit Selbstbewusstsein und Vollvertrauen drüber gehst, dann wird sie einkrachen und zusammenfallen. Wird nicht vertrauenswürdig sein. Da bringt dir dein ganzer Glaube nichts, dass diese Brücke dich tragen wird. Auf der anderen Seite, wenn du eine Brücke hast, die stabil ist, dann brauchst du nicht mal großen Glauben. Da kannst du selbst, wenn du so ein ganz vorsichtiger Mensch bist und so dich drüber handelst über die Brücke und ganz vorsichtig drüber gehst, die Brücke wird dich tragen, weil sie vertrauenswürdig ist. Und so ist es mit Gott. Es zeigt, wie viel dein Gott wert ist. Unser Gott, der sich uns in der Bibel offenbart, der ist treu. 100%. Das ist sein Charakter. In den Psalmen wird Gott oft der Fels genannt. Beständige. Können wir uns draufstellen. Ist er dein Gott? Wie treu ist dein Gott? Wie treu ist dein Götze? Der Gott, den uns der Islam verkündet, der ist nicht treu, der ist wechselhaft. Der ist willkürlich. Mit dem weiß man nie genau, wie man dran ist. Wird man erst in der Ewigkeit rausfinden, ne? Ob man dann irgendwie gerettet ist oder nicht. Der ändert auch mal seine Meinung. Koran ist voller Widersprüche. Ne? Es gibt diese Bibelstellen, dass man die Christen irgendwo wertschätzen soll, und dann auf der anderen Seite gibt es nicht Bibelstellen, es gibt Koranstellen. Das war die, die er früher geschrieben hat, als er noch gehofft hat, dass die Christen ihn als Propheten annehmen. Da waren das Volk des Buches noch irgendwo ein bisschen privilegiert, und dann irgendwo später, wo Mohammed gemerkt hat, nee, die Christen nehmen mich nicht an als Prophet, dann hat er Verse geschrieben, wie bringt sie alle um und tötet sie. Das ist widersprüchlich. Der Gott der Esoterik ist unpersönlich. Das heißt, du musst selber Gott spielen. Und das ist lächerlich, oder? Weil du kennst dich selbst am besten. Du weißt am besten, wie du deine Treue bestellt ist. Wie treu ist der Mammon? Wenn du für Geld, wenn du für Materialismus lebst, dann guck dir mal gut an, was gerade in Griechenland abgeht. Wenn du deinen Partner vergötterst, dann wirst du auch enttäuscht werden, weil der ist auch nicht besser als du. Und so der Einzige, der 100% treu ist, der absolut verlässlich ist in diesem Universum, ist unser Gott. Er ist der Einzige, der uns nicht enttäuschen wird. Das ist der Gott der Bibel, der sich uns in Jesus offenbart. Und Jesus konnte aufstehen und konnte sagen, ich bin die Wahrheit. Er ist der Wahrhaftige, er ist der Unveränderliche. Im Jakobusbrief lernen wir das zum Beispiel. Jakobus 1, Vers 17. Da heißt es, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Bild von der Lichtquelle. Die Lichtquelle hat keinen Schatten, oder? Nur worauf die Lichtquelle ihr Licht wirft, das wirft dann einen Schatten ab. Aber Gott ist Licht, da ist kein Schatten. Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist. Unser Gott ist absolut beständig. Er ist so, wie er ist. Es war er immer und es wird er immer sein, bis in alle Ewigkeit. Ich möchte mir ein paar Aspekte von Gottes Treue anschauen. Ich glaube 7 oder so habe ich herausgegriffen. Erste ist ganz allgemein, Gott steht treu zu seinem Wort. Das, was Gott uns in der Bibel sagt, das wird er tun. 100%. Psalm 119, in Ewigkeit, Herr, steht dein Wort fest in den Himmeln. Jesus hat gesagt in Markus 13, der Himmel und die Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Also Gottes Wort, das Wort, das den Himmel und die Erde, alles was existiert, in Existenz gesprochen hat, seine Worte, seine Verheißungen, die werden weiter bestehen, selbst wenn alles wieder vergangen ist. Raum und Zeit wieder vergangen sind. Aber Gottes Wort steht. Gottes Wort gilt. 2. Korinther 1, Vers 20. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja, deshalb auch durch ihn, Jesus das Amen, Gott zur Ehre durch uns. 3-mal wird in Timotheusbriefen erwähnt, das Wort ist gewiss oder zuverlässig. Oder treu, können wir das auch übersetzen. Das heißt, auf Gottes Wort kannst du dich 100% verlassen. Seine Verheißungen gelten. Wenn Gott zum Beispiel sagt in Matthäus 6, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und all das andere, was ihr zum Leben braucht, wird euch hinzugefügt werden, kannst dich darauf verlassen. Ich habe das erlebt in meinem Leben. Gott hat immer versorgt. Sei es durch einen Job und ein Auto, dass ich zu dem Job hinfahren konnte, sei es, dass ich gratis wohnen durfte in meiner Wohnung 3 Jahre lang. Gott war absolut treu. Darauf kannst du dich verlassen. Wenn du Gott zur Priorität in deinem Leben machst, dann wird er für dich sorgen. Heißt nicht, dass du immer das kriegst, was du willst. Das hat uns nicht verheißen. Aber was wir brauchen, das wird uns hinzufügen. In Hebräer 13 sagt der Herr, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Kannst dich draufstellen. Gott ist treu. Er wird immer bei dir sein. Matthäus 11, kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und Beladenen, sagt Jesus, und ich werde euch Ruhe geben. Auch das ist eine Verheißung. Wenn du mühselig und beladen bist, dann lauf zu Jesus. Und er wird dir Ruhe schenken, er wird dir Frieden schenken. Erinnert mich am Philipperbrief, Kapitel 4, Verse 6 und 7, dass wir uns nicht sorgen, sondern unsere Anliegen mit Danksagung vor Gott bringen und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird unsere Gedanken bewahren in Christus Jesus. Das ist eine Verheißung. Wenn Jesus sagt in Johannes 11, ich bin die Auferstehung und das Leben, und wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist, dann gilt diese Verheißung 100%. Es ist bedingt. Viele dieser Verheißungen sind bedingt. Die gelten für die, die sich ihm anvertrauen. Die in diesen Bund mit ihm eintreten. Gilt es für dich? Stimmt es für dein Leben? Hebräer 10 heißt es, lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Ich möchte jetzt ein paar Verheißungen an Gottes Kinder herausgreifen. Erstens, er hört das Gebet. In Sprüchen 15 heißt es, fern ist der Herr von den Gottlosen, aber das Gebet der Gerechten hört er. Und wie werden wir gerecht? Indem wir uns Jesus Christus anvertrauen. und ihm unsere Sünden bekennen und im Gegenzug seine Vollkommenheit empfangen, seine Gerechtigkeit von ihm. In Johannes 14 hat Jesus gesagt, wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, das heißt meinem Charakter, meinem Willen gemäß, so werde ich es tun. Gott verheißt es, dass er unsere Gebete hört und er hört, wenn wir in Übereinstimmung mit seinem Willen beten. Sollte uns ermutigen zu beten, oder? Gottes Treue, unsere Gebete zu hören. Nächster Punkt ist Gottes Treue und Gottes Beistand in Versuchungen. Im 1. Korinther 10 heißt es, Gott ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Also wenn wir fallen in Versuchungen, dann ist es nur deswegen, weil wir aufgeben, weil wir aufhören zu kämpfen. Aber wir müssen nicht fallen. Gott hat verheißen, dass er nicht mehr zulassen wird, als wir ertragen können. Und da kannst du dich draufstellen. Wir dürfen eigentlich immer wissen, ich kann bestehen. Egal was, weil Gott wird nicht mehr zulassen. Wenn Gott für uns ist, dann wer gegen uns? 2. Thessalonicher 3,3. Treu ist aber der Herr, der euch stärken und vor dem Bösen bewahren wird. Gott ist treu, auch in dem geistigen Kampf, in dem wir stehen. Nächster Punkt, 4. Punkt, glaube ich. Vielleicht der wichtigste Punkt. Gott hat uns Vergebung versprochen, wenn wir uns Jesus anvertrauen. Gott hat uns geschaffen für Beziehung mit sich selbst. Es war nie Gottes Absicht, dass wir ohne ihn leben. Er ist der Sinn, er ist das Ziel unseres Lebens. Auf ihn hin sind wir geschaffen. Er ist die Antwort auf die tiefste Sehnsucht unseres Herzens. Und ohne ihn werden wir nie wirklich erfüllte und heile Menschen sein. Das Materielle, das Irdische wird uns nie erfüllen können. Jesus hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nimmer dürsten. Und ihr wisst, unser Problem ist, dass zwischen uns und Gott, der Quelle des Lebens, Sünde ist. Es ist eine Mauer dazwischen sozusagen. Zwischen uns und Gott, und das ist Sünde. Wir alle haben nicht so gelebt und so gedacht, wie wir es hätten tun sollen. Und unser Gewissen bezeugt uns es. Der Apostel Johannes bringt das ganz krass auf den Punkt. Er sagt, wenn du sagst, ich habe keine Sünde, dann machst du dir selbst was vor. Dann bist du ein Lügner. Dann machst Gott zu einem Lügner. Sünde zerstört die Beziehung mit Gott. Und es ist für uns eine unüberwindbare Mauer. Wir können es nicht selbst abarbeiten. Aber Gott hat es in Jesus getan. Er hat unsere Schuld auf sich genommen. Gott ist Mensch geworden in Jesus und hat unsere Schuld, die uns von Gott trennt, auf sich genommen, damit wir Gemeinschaft mit Gott haben können. In Jesaja 53 heißt es, er war durchbohrt um unserer Vergehen willen. Es ist interessant, dieses Wort Vergehen kann auch übersetzt werden mit Treubrüchen Gott gegenüber. Unser Problem ist Sünde. Unser Problem ist, dass wir Gott untreu waren. Und so oft sind. Aber er war durchbohrt um unserer Treubrüche willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Und da haben wir diese wunderbare Verheißung in 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das ist Gottes Verheißung an dich. Verheißung der Vergebung. Die ist auch wieder abhängig von Glauben. Glaube ist immer die Hand. Glaube ist die Hand, die alles, was Gott uns geben will, empfängt. Glaube ist wie die Unterschrift auf den Scheck, den Gott uns ausgestellt hat. Für einen selbstgerechten Menschen der auf sich selbst, auf seine eigene Leistung vertraut, statt auf Jesus kann Gott nichts tun. Das müssen wir loslassen und wir müssen uns ihm anvertrauen. Denkt an ein Schlauchboot, was am hohen Meer ist, weit und breit, kein Land in Sicht. Du sitzt in einem Schlauchboot und dann geht die Luft aus, irgendwo ein Leck drin und die Luft geht immer mehr aus und das Schlauchboot ist schon so am Versinken und du klammerst dich verzweifelt an dieses Schlauchboot an und schreist um Hilfe, 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 und Gott sei Dank irgendwo ein Schiff da draußen, die hören dich und fahren zu dir hin und der Kapitän wirft dir einen Rettungsring zu auf einem Seil. Was machst du? Was machst du? Du ergreifst den Rettungsring, hoffentlich. Aber um den Rettungsring zu ergreifen, musst du dein Schlauchboot loslassen. Und Jesus ist der Rettungsring, den Gott uns zugeworfen hat. Jesus ist der Retter, der uns befreit von all unserer Schuld. Aber du musst deine Selbstgerechtigkeit, dieses Vertrauen auf eigene Leistung, auf eigene Werke, oh Gott wird mich schon irgendwie annehmen, weil ich so gut bin oder so brav bin oder ich das und das getan habe, das musst du loslassen und du musst Jesus allein ergreifen. Und er sagt uns, wenn wir unsere Sünden bekennen, bekennen bedeutet so viel wie übereinstimmen. Einfach, dass wir sagen, ja Gott, du hast recht, ich bin ein Sünder. Das, was ich da getan habe, das war falsch, das ist Sünde, ich bin schuldig. Und ich weiß, ich kann das nicht von mir selbst aus abarbeiten. Aber ich glaube, dass Jesus es für mich getan hat. Und ich lasse diese Selbstgerechtigkeit los und ergreife Jesus allein, vertraue mich ihm allein an. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das ist der neue Bund. Im Abendmahl hat Jesus es den Jüngern gesagt. Abendmahl, das, was uns repräsentiert, was Jesus für uns getan hat. Er hat gesagt, das ist der neue Bund in meinem Blut. Ich habe mein Leben für euch gegeben. Das ist der neue Bund. Und wenn ihr euch mir anvertraut, dann bin ich treu und gerecht, euch zu vergeben und euch zu reinigen. Wieder dieser Bund. Du trittst ein in diesen Bund durch Glauben. Du machst dich eins mit Jesus, du gibst dich ihm hin. Sagst, Jesus, das, was du für mich getan hast am Kreuz, das soll für mich persönlich gelten. Komm du in mein Leben und sei mein Retter und sei mein Herr. Du sollst das Sagen haben. Und wenn du das tust, wenn du deinen Teil erfüllst, wenn du treu bist, sozusagen an ihn zu glauben, dann sagt Gott dir hier, er ist treu und gerecht, dass er dir die Sünden vergibt und dich reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und er wird es kontinuierlich tun, wenn du in dieser Bekennens- und Vertrauensbeziehung mit Jesus verharrst. Das ist das Wesentlichste, das ist die wunderbarste Verheißung, die Verheißung der Vergebung. Nächste Verheißung, die ich mir anschauen möchte, Gott ist treu, uns zu stärken und uns fest und beständig zu machen. Ich lese euch mal ein paar Bibelstellen dazu vor. 2. Thessalonicher 3. Treu ist aber der Herr, der euch stärken und vor dem Bösen bewahren wird. Psalm 46, Vers 2. Gott ist uns Zuflucht und Stärke, als Beistand in Nöten reichlich gefunden. 2. Chronik 16. Denn die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. 1. Thessalonicher 5, Vers 24. Treu ist, der euch beruft, er wird es auch tun. Das heißt, wenn Gott dich zu etwas beruft, dann wird er dich auch befähigen, es zu tun. Apostelgeschichte 1, 8. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Gott rüstet uns zu. Johannes 14, Vers 16, ich werde den Vater bitten, sagt Jesus, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch. Also ein Beistand. Philipper 4, 13, da sagt Paulus, alles vermag ich in ihm, der mich kräftigt. Und im Kontext spricht er davon, Mangel zu haben, und Überfluss zu haben. Paulus sagt, alles kann ich durch ihn, der mich kräftig. In Matthäus 28 hat Jesus gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Jesus wird euch nie im Stich lassen. Jesus wird euch nie allein lassen. Denk am Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Und du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Treue werden mir folgen, alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Gott ist bei dir. Und selbst wenn du wandelst im Tal des Todesschattens, musst du dich nicht fürchten, denn er ist bei dir. Und da ist sein Stecken und sein Stab, die trösten dich und die stärken dich, seine Gegenwart. In Matthäus 7 hat Jesus gesagt, jeder, der seine Worte hört und sie tut, dem wird er einen klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf dem Felsen baute. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus. Und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Also Gott verheißt uns, dass er uns stärken und uns zurüsten und uns beständig machen wird, wenn wir mit ihm gehen, wenn wir an ihm festhalten, wenn wir nach seinem Wort leben. Siebter, letzte Punkt. Gott wird uns Jesus ähnlich machen und er wird uns sicher in den Himmel bringen. Und dann wird sein Werk vollendet sein und wir werden Jesus ähnlich sein. 2. Korinther 3, Vers 18 nochmal. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Römer 8, 29. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Das ist Gottes Masterplan. Das ist unsere Bestimmung. Das ist eine Verheißung hier auch. Die er vorher erkannt hat, die hat er vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Das ist unsere Bestimmung. Philipper 1,6. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. 1. Johannes 3, Vers 2. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Gott ist treu. Gott ist treu. Und was er angefangen hat, das wird er vollenden, wenn wir an ihm festhalten. Ich möchte das heute Morgen zusprechen. Gott ist dir treuer als irgendjemand sonst in dieser Welt. Gott ist treu. Was ist die Anwendung für uns? Die Anwendung ist eigentlich ganz einfach. Weil Gott treu ist, sollen auch wir treue Menschen sein. Wir sollen ihm ähnlich sein. Und wie gesagt, wenn wir je wirklich treu werden wollen, dann ist unsere einzige Chance Gott, dass er uns dazu macht, die Frucht des Geistes. Ich möchte noch ein paar Punkte aufzählen. Ein paar Schriftstellen vorlesen, ein paar Bereiche unseres Lebens, wo wir treu sein sollen oder treu sein dürfen durch Gottes Gnade. Erster Punkt ist, weil das Grundlegende ist, dass wir treu sind, Gott zu suchen. Die Beziehung mit Gott, die Gemeinschaft mit Gott. Dass wir Gemeinschaft mit ihm verbringen im Gebet. Gemeinschaft mit ihm haben durch sein Wort, dass wir uns ansprechen lassen von ihm. Gemeinschaft mit den Geschwistern auch. Hebräerbrief ermutigt uns, dass wir das Zusammenkommen nicht vernachlässigen. Und das ist der Schlüssel. Weil wir können nicht aus eigener Kraft Jesus ähnlich werden. Das ist Gottes Werk, das ist die Frucht des Heiligen Geistes in uns. Zweiter Punkt ist, dass wir treu sind in unseren Worten. In der Bergpredigt hat gesagt, eure Rede sei ja, ja oder nein, nein und alles andere ist vom Bösen. Auf gut Deutsch, tu das, was du sagst. Halte das, was du versprichst. Selbst wenn es dir vielleicht zum Nachteil gereicht, dass du irgendwie so ein Geschäftsstil hast und du sagst, okay, ich mach's um so und so viel und dann kommst du drauf, oh oh, ich habe mich verschätzt, aber du stehst zu dem, was du sagst. Treu zu sein in unseren Worten, dazu gehört auch, dass wir nicht tratschen über andere, dass wir nicht lästern über andere hinter unseren Rücken. Das ist nicht treu, oder? Wenn du einen Freund hast und hinter deinem Rücken redet er schlecht über dich. Paulus schreibt an den Timotheus, ein Diener Gottes soll ehrbar und nicht doppelzüngig sein. Und im 1. Timotheus 3 schreibt er ebenso, sollen auch die Frauen ehrbar sein, nicht verleumderisch, nüchtern, treu in allem. Also wenn dir jemand etwas anvertraut hat, was Persönliches, dann erzähl es nicht weiter. In Sprüchen 11 heißt es, wer als Verleumder umhergeht, gibt Anvertrautes preis. Wer aber zuverlässigen Sinnes ist, hält die Sache verborgen. Erzähl es nicht weiter, wenn dir jemand was Persönliches anvertraut. Außer es gibt eine Ausnahme, wenn Konfrontation nötig ist und die Person nicht auf dich hört. Dann lesen wir in Matthäus 18, wenn dein Bruder sündigt, so geh hin, überführ ihn zwischen dir und ihm allein unter vier Augen. Klärt es. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir. Das ist die einzige Ausnahme. Aber auch das gehört zur Treue dazu. Konfrontation ist ein Teil von Treue. Ein treuer Freund wird ehrlich zu dir sein, selbst wenn es unangenehm ist. Er wird um dein geistiges Wohl besorgt sein. Das gehört auch dazu. In Sprüchen 27 heißt es, treu gemeint sind die Schläge dessen, der liebt, aber überreichlich die Küsse des Hassers. Dritter Punkt ist Treue in unseren Taten. Also, dass wir das tun, was wir sagen. Nicht so, wie ich und wahrscheinlich viele von euch das als Kind immer wieder getan haben. Mama oder Papa sagt was zu uns, hey, tu das und du sagst, ja, ja, gleich und du machst es nie. Jesus hat ein Gleichnis darüber erzählt, eigentlich. Von dem Mann, der seinen Knechten sagt, hey, geht aufs Feld arbeiten. Und der eine sagt, ja, ja, und macht's nicht. Und der andere sagt erstmal nein, und dann kriegt er ein schlechtes Gewissen, und dann tut er es doch. Aber treu in unseren Taten. Wir tun das, was wir sagen. Wenn du sagst, ich werde um 3 Uhr da sein, dann sei nicht um 4 oder um 5 da, sondern um 3. Verlässlich. Jesus hat gesagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Wenn wir Gottes Willen tun. Treue in unseren Taten. Besonders dann, wenn es nicht populär ist oder wenn es schwierig ist. Der Petrus schreibt, daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, einem treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen, ihm Gutes tun. Selbst wenn wir verfolgt werden, für unser Christsein und angefeindet werden, wir wollen treu bleiben und wir wollen weiter lieben und wir wollen weiter Gott gehorsam sein. Vierter Punkt ist Treue mit dem, was Gott uns anvertraut hat, unser Besitz. 1. Korinther 4. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu befunden werde. Wir wissen, wir sind alle nur Verwalter. Alles, was wir besitzen, das gehört nicht wirklich uns, das gehört eigentlich Gott. Und er hat es uns anvertraut als Verwalter. Und das eine, was wichtig ist von einem Verwalter, ist, dass er treu ist. Im 1. Petrus heißt es, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient er miteinander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wo sind deine Begabungen? Wo sind deine Gaben? Bring sie ein. Gott hat sie dir gegeben, nicht nur für dich allein, sondern um den Leib aufzubauen. Sei ein guter Verwalter von dem, was Gott dir gegeben hat. In dem Gleichnis von den Talenten teilt der Herr Talente an seine Knechte aus und er sagt ihnen, wirtschaftet damit, bis ich komme. Und er kennt die Geschichte, der eine, der verdoppelt den Gewinn, der andere noch ein bisschen mehr und der dritte, der ist faul und vergräbt es einfach. Und der Herr weist ihn zurecht. Sagt, du warst ein treu mit dem, was ich dir anvertraut habe. Geld ist das Geringste eigentlich, sagt Jesus. Wir sollen alle Geber sein. Treue im Geben. In Lukas 16 sagt Jesus, wer im Geringsten treu ist, und er spricht da vom Geld, ist das Geringste eigentlich in Gottes Augen. Wir nehmen das oft so wichtig. Gott sagt, pff, Straßen im Himmel werden Gold sein. Wer im Geringsten treu ist, ist auch im Vielen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in Vielen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Also bist du treu mit deinen Finanzen? Bist du jemand, der gibt? Treu in unserer Arbeit. Kolosser 3, Vers 23. Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Also wir arbeiten für Gott. Das heißt, wir wollen nicht lügen oder betrügen auf der Arbeit. Wir wollen ehrlich sein. Wir wollen unserem Chef ehrliche 8 Stunden geben, die wir ihm versprochen haben. Und ich weiß es aus eigener Erfahrung, auch da wird man manchmal angefeindet, wenn alle anderen schon 1 Stunde oder 1/2 Stunde früher Schluss machen und einfach nur die Zeit irgendwie runterbiegen und du sagst, nee, ich habe 8 Stunden versprochen, ich arbeite 8 Stunden. Aber das ist Treue. Treue in der Arbeit. Und letzter Punkt ist Treue in unseren Beziehungen. Das heißt Treue mit den Menschen, die Gott uns anvertraut hat. Und als erstes denken wir dann natürlich an das Eheversprechen. Dass wir unser Eheversprechen halten, egal was. In guten und in bösen Tagen. Epheser 5, Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Und ihr Frauen, respektiert eure Männer. Ebenso ihr Frauen, ordnet euch den eigenen Männern unter, damit sie, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, ohne Wort dem Wandel der Frauen gewonnen werden. Also seid treu in diesen Beziehungen. Als Eltern, Epheser 6, Vers 4, ihr Väter, zieht eure Kinder auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Kinder erziehen ist Arbeit. Seid treu da drin, eure Kinder zu erziehen im Herrn. Kolosser 3, 20, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem. Könnt euch alles in allem unterstreichen. Beliebter Vers bei den Kids. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn dies ist wohlgefällig im Herrn. Sehen wir schon in den 10 Geboten, oder? Vater und Mutter ehren. Das ist das erste Gebot, wo eine Verheißung dranhängt. 1. Timotheus 5 spricht davon, dass wir unsere Eltern im Alter versorgen. Da heißt es, wenn jemand für die Seinen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. Treue in unseren Beziehungen in der Gemeinde, dass wir einander lieben, dass wir einander dienen. Treue in der Gesellschaft. 1. Petrus 2, er weist allen Ehre, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König, also auch Treue in diesen Beziehungen. Treue zu unseren Freunden. Sprüchen 17, Vers 17 heißt es, ein Freund liebt zu jeder Zeit und als Bruder für die Not wird er geboren. Also unser Leben ist voller Gelegenheiten, treu zu sein. Voller Gelegenheiten, Gott ähnlich zu sein und ihn zu repräsentieren. Und ich vertraue darauf, dass Gott euch das persönlich macht. Jeden ganz persönlich, konkret durch seinen Geist. Wo seid ihr gute Knechte, gute Verwalter? Welchen Bereichen eures Lebens könnt ihr es und ich besser machen, können wir treuer werden. Vor allem bete ich, dass jeder Klarheit hat, wo er steht mit Jesus. Denn ohne Gott ist all das, worüber wir hier gesprochen haben, eigentlich relativ unerreichbar, hinter einer hohen Mauer. Aber Jesus ist die Tür, durch die wir eintreten können in dieses Leben, wo er uns formt und er uns dem Vater ähnlich macht. Und unser Gott ist ein treuer Gott. Ist das nicht wunderbar? Lass uns beten. Vater, wir wollen dir Danke sagen, dass du so beständig, so unveränderlich, so zuverlässig, so treu bist. Wir wollen einfach nochmal unsere Herzen zu dir heben und dich anbeten und dir sagen, dass du wunderbar bist. Und Herr, dass wir uns danach sehnen, dir ähnlicher zu werden. Und ich bitte dich, dass du uns stärkst und dass du uns füllst mit deinem Heiligen Geist und dass du uns zurüstest und diese Frucht in unserem Leben hervorbringst, Herr, dass wir treue Menschen sind, weil du ein wunderbarer, treuer Gott bist. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.